Mama durch Krebs verloren, Jesus und ewiges Leben gefunden. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe heute wieder einen Studiogast bei mir und mich freut es, dass er sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo Martin, freut mich, dass ich da sein darf.
Magst du zuerst einmal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du machst?
Gerne. Ich bin der Schilchecker Simon, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Bundesland Salzburg, aus einer kleinen Gemeinde, ungefähr 1500 Einwohner, einen richtig schönen Ort, St. Martin am Dennengebirge. Und ja, ich habe zwei Brüder, die sind Zwillinge, sind 19 Jahre alt. Ich bin, wie gesagt, 24 Jahre alt und meine Schwester ist 25 Jahre alt. Und ich arbeite beruflich beim Steuerberater in der Buchhaltung und ich spiele nebenbei 4 bis 5 Mal auf semi-professionellem Niveau, kann man sagen, Fußball in der dritthöchsten Liga in Österreich und arbeite da eben in Teilzeit, weil wir beim Fußball auch finanziell ein bisschen was bekommen und ja, gehen da in die Christengemeinde in Altenmarkt und ja, das sind eigentlich alles schon coole Sachen und die Kirsche auf der Torte ist nur, dass ich seit 2 Wochen circa mit meiner Rebecca verlobt sein darf. Das ist ein richtiges Geschenk und wir sind sehr glücklich, haben eine richtige Freude an einem Herrn und ja, Fahrt wird man momentan selten.
Cool. Na bitte, eigentlich konnte ich dich jetzt verabschieden, weil da war schon fast alles drin. Okay, cool. Also, du bist fast Profi, kann man das so sagen?
Fast Profi-Fußballer? Ja, semi-professionell, also wir kriegen ein bisschen ein Geld, aber jetzt bei weitem nicht, dass du davon leben könntest, aber es ist nett, wo man mit einem Hobby, wo man jetzt nicht irgendwie wegen einem Geld ja, das Hobby verstehe. Ausübt, ein bisschen was für den Aufwand auch bekommt, weil es ist doch 4-5 Mal in der Woche am Training oder Spiele und von dem her ist das irgendwie cool, weil ich da schon seit meinem 5. Lebensjahr ungefähr spiele und ja, das war viel Aufwand dahinter, also für die Eltern vor allem auch mit nochmal dumm fahren. Und von dem her ist das echt eine coole Nebensache, genau.
Cool. Du bist extra hergefahren, um mit mir heute zu reden über deine Geschichte mit Jesus. Du hast einiges schon durchgemacht, beziehungsweise miterlebt. Und da ja, möchte ich einfach bitten, dass du mal kurz erzählst, wie das als Kind war bei dir, wie bist du aufgewachsen, wie waren die Verhältnisse in der Familie?
Also zu Beginn möchte ich einfach einen Vers aus Jesaja vorlesen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und der Vers ist eigentlich der Vers, der am besten auf meine vergangene Zeit, auf meine vergangenen Jahre passt. Aber ich darf sagen, dass wir mal ganz vorne anfangen, wie der Martin schon gesagt hat, in meiner Kindheit. Ich bin wie viele andere bin ich aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus. Also es war jetzt keiner in einer Freikirche aus meiner Familie oder in der Gemeinde. Ja, wir haben ein großes Haus daheim in unserem kleinen Ort. Wir haben einen großen Garten auch, wo wir uns richtig austobt haben immer als Kind. Und wie bereits erwähnt, ich spiele seit meinem 5. Lebensjahr Fußball. Darum habe ich auch zu der Zeit eigentlich viel Freunde gehabt durchs Fußballspielen auch. Und ja, wir sind oft stundenlang, haben wir Fußball gespielt, auch mit meinen Brüdern im Garten. Bis finster waren es oft, was mir jetzt oft noch abgeht, muss ich sagen. Und ja, zu der Zeit hat eigentlich nur meine ein Jahr ältere Schwester ein bisschen Kontakt zu biblischen Themen gehabt, zu Jesus, durch eine gute Schulfreundin. Das war ca. 2012. Genau, und durch das ist sie eigentlich da dazugekommen und ja, so ist es irgendwann passiert, dass das irgendwann begonnen hat, den Herrn Jesus nachzufolgen.
Und also deine Schwester jetzt?
Ja, die genau, meine Schwester, die ist ein Jahr älter wie ich. Hat sie dann auch taufen lassen und da war ich auch dabei bei der Taufe und da habe ich mir nur so gedacht, warum sie mit dem gewohnt da ins Wasser rein muss, das wird ja ganz nass und ist ja ganz schade. Und sie ist ja eigentlich als Kind schon getauft worden, denke ich mir. Und jetzt habe ich das alles damals eigentlich nicht so richtig verstanden. Aber ich habe es eigentlich zur Kenntnis genommen und ja, habe es akzeptiert. Und
wie alt warst du?
Ist weitergegangen. Ja, ich war da so, also sie war so, glaube ich, 14 Jahre, mhm. Also 2012, 13 war das. Und war ich halt so 13 oder 12 Jahre, also ein Jahr weniger. Ja. Genau. Mhm.
Und das war quasi der Erstkontakt in deiner Familie mit Jesus oder zumindest, dass sie
genau. Da mal
wer in die Richtung bewegt hat.
Ja, genau. Es war recht spannend, weil am Anfang habe ich noch nicht viel mitgekriegt davon, aber wie gesagt, das ist dann bei ihr relativ schnell gegangen, auch mit einer Freundin, die aus einem christlichen Elternhaus gekommen ist, die Julia heißt sie, und die war eben öfters auch bei uns generell, haben oft, weiß ich noch, Nintendo DS gespielt und genau, und dann ist eh ein, zwei Jahre nur vergangen, bis dann meine Mutter auf einmal neugierig geworden ist. Meine Mutter ist oder war eine Frau, die alles genauestens hinterfragt hat, die nichts getan hat, ohne dass sie sich 100% sicher ist davon. Mhm. Das habe ich damals auch irgendwie schon gewusst, weil sie sehr intelligente Frau auch war. Und plötzlich bin ich auch bei ihrer Taufe umgestanden, am selben Ort. Und das war ein, zwei Mal im Jahr, waren wir beim, also Rupert heißt der Mann, der hat einen großen Hof. Und der hat auch ein Schwimmbecken und da war immer viel Platz und dann haben wir oft so den Gemeindetag, den Gemeindesonntag da oben gemacht, weil es halt für Taufen eigentlich ein cooler Ort war. Mhm. Und ja, plötzlich sehe ich meine Mama, wie sie das Gleiche macht wie meine Schwester damals schon. Und ja, das war recht spannend und so war es jetzt so, dass ich dann die nächsten Wochen, Monate sie beide daheim öfters gesehen habe, mit der Bibel in der Hand. Und sie haben in der Bibel gelesen und ich habe mir gedacht, was machen die? Das muss ja ziemlich langweilig sein, so einem alten Buch zum Lesen. Und ich weiß nicht, was mit einer passiert ist, aber ich war dann froh, wenn sie am Mittwochabend wieder bei der Bibelstunde waren, weil dann habe ich daheim wieder allein Fernsehen können. Mhm. Und meistens ist dann eh spät geworden, dass sie heimgekommen sind. Von dem her war das damals für mich recht cool. Mhm. Und ich war dann immer froh, wenn ich wieder beim Fußballtraining war, weil das hat mir Freude gemacht. Jetzt habe ich eigentlich nicht so viele Gedanken daran gehabt, aber ich habe schon gewusst, dass sich was verändert hat mit einer.
Das war quasi ein Jahr nach deiner Schwester, ihrer Taufe?
Oder? Ja, so ein, zwei Jahre danach, also recht schnell darauf.
Mhm. Okay, du hast gemerkt, bei einer gibt es eine Veränderung. Mhm. Wie war das dann? Hat sich das positiv eher ausgewirkt bei einer oder... Wie war der Eindruck?
Oder? Ja, ich muss sagen, mein Eindruck war schon positiv. Also ich habe gemerkt, sie haben einfach, also im Großen und Ganzen, sie haben einfach was, was ich nicht habe. Sie haben einen richtigen Frieden gehabt. Das hat man irgendwie gemerkt. Sie haben vor allem, wenn Probleme waren, haben sie nicht irgendwie selber immer dumm getan, sondern meine Mama hat dann ja auch oft gebetet. Sie hat oft mit mir, wenn sie mal in der Schule nicht so cool war, hat sie oft mit mir gebetet oder hat gesagt, dass ich beim Mittagessen auch mal beten darf. Dann habe ich auch mal beten dürfen. Mhm. Und ja, ich habe einfach gemerkt, sie betet oft und meine Schwester genauso. Und sie vertraut in Probleme dem Herrn, Gott. Das hat mich irgendwie schon fasziniert, weil man das nicht vorstellen kann, wie man einfach wem so vertraut, den man irgendwie nicht sehen kann und nicht wissen kann, ob es den überhaupt gibt, habe ich mir auch damals gedacht, weil ja, genau. Und ja, so habe ich die Veränderungen gemerkt und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich unausgeglichen war, ich war extrem schnell zornig, war oft gegen meine Eltern ein bisschen rebellisch, unausgeglichen eben und einfach leicht reizbar. Ich war entweder richtig gut drauf oder gar nicht gut drauf, mein Gefühlszustand hat sich oft nach den Fußballspielen am Wochenende ausgerichtet, wenn ich wieder mal drei Tore oder so geschossen habe in der Jugendmannschaft mit 14, 15 Jahren, war ich natürlich richtig gut drauf daheim und wenn es wieder mal nicht so gut gelaufen ist, dann ist schon mal ein Sessel aus dem Haus rausgeklungen oder ein Fuß abgebrochen ist, also okay. War eigentlich alles dabei.
Also ein bisschen gachzonig, wie man sagt.
Genau, also ich habe nicht die wirkliche Balance gefunden und ich habe mir immer gedacht, entweder, ja, kann eh nichts dagegen da, es ist wahrscheinlich die Pubertät oder sonst irgendwas, was ich auch nicht so schnell ändern kann. Ich bin einfach so, habe ich mir gedacht. Genau, aber meine Eltern haben sich trotzdem richtig um uns Kinder auch bemüht und haben uns alles ermöglicht, was wir auch wollten. Ich war drei Jahre mal im Internat im Lungau, in einer Fußball-Hack. Die Hack habe ich dann fertig gemacht in St. Johann, was bei mir in der Nähe war, mit der Matura. Und genau, also keine Kosten und Mühen eigentlich gescheut, dass uns das ermöglichen, was wir wollen. Und von dem her haben wir echt eine richtig gute Erziehung genossen, auch wo man das oft nicht, oder ich persönlich auch nicht immer so zurückgegeben habe, wie ich es gerne hätte. Genau. Mhm.
Mit 18, hast du mir gesagt, bist dann noch mehr auf Jesus gekommen oder zumindest hast du mehr Interesse gekriegt. Mhm. Warum?
Ja, vielleicht, weil ich die letzten Jahre einfach beobachtet habe ein bisschen. Ich einfach gemerkt habe, hey, die verändern sich irgendwie von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und haben, wie gesagt, einfach was ich nicht gehabt habe. Und ich habe auch öfters mit meiner Mama, weil es mich einfach interessiert hat, über den Glauben auch geredet, über die Bibel, über Jesus, über Gott. Und sie hat mir immer richtig gern, kann mich noch an ein paar Momente erinnern, richtig gern von den Themen erzählt. Und weil ich halt Fragen gehabt habe. Ich denke, jeder Mensch stellt sich die Fragen, weil man als Mensch weiß, man wird nicht ewig leben. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem man stirbt und das weiß jeder Mensch. Und dann habe ich mir oft schon Gedanken gemacht, was ist, wenn nach dem Tod nichts ist? Habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt von einem Podcast, was du mit einer Dame gehabt hast, die gesagt hat, was bringt das Leben, wenn danach nichts mehr ist? Mhm. Und genau das habe ich mir eigentlich auch gedacht, wenn man da einfach nicht mehr existiert, welchen Sinn hat das Leben dann? Und was passiert nach dem Leben? Und natürlich kriegst du mit von der Mama oder von der Katrin oder aus der Bibel, dass drinsteht, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt den Himmel oder die Hölle. Und so wie die Hölle beschrieben wird, wollte ich da nicht sehr gern hin. Und darum habe ich meiner Mama richtig viele Fragen gestellt. Und was ich da gemerkt habe, dass sie mir mit einer richtigen Überzeugung einfach von den Sachen erzählt hat, meine Fragen beantwortet hat. Und ich mir nur gedacht, wie kann die Frau so eine Überzeugung von den Sachen haben, wo man eh nicht weiß, ob die stimmen. Also das war das eigentlich, was mich am meisten da fasziniert hat. Und sie hat gesagt, dass es halt sehr wichtig ist zu beten, aber nicht nur zu beten. Also beim Beten hilft auch der Herr, aber nicht nur zu beten, sondern immer Dank sagen, wenn einmal was gut gelaufen ist. Das habe ich auch dann gemacht, aber ich habe weder viel in der Bibel gelesen, ich habe einfach oft gebetet, weil ich was braucht habe von Gott, aber so ist eigentlich dann ziemlich gleich weitergegangen wie davor. Mhm.
Du hast mir erzählt, du hast zwar schon geglaubt oder bist davon ausgegangen, dass es einen Gott oder sowas gibt, aber du bist jetzt auch nicht zu Bibelkreise oder so gegangen.
Nein, überhaupt nicht. Also meine Mama und meine Schwester sind, wie gesagt, immer hingegangen, aber für mich war das nicht einmal ansatzweise eine Option, weil ich mir gedacht habe, was denken meine Freunde, wenn ich auf einmal auch da hingehe, in Anführungszeichen, wo doch über Leute, die in die Gemeinde gehen, in die Christengemeinde oder Leute, die in der Bibel lesen, oft Vorurteile gemacht werden und oft auch nicht gut über die geredet wird. Von dem her war mir damals nur wichtig, dass ich beim Fußball gut spiele, dass ich da die Leute mit mir gewöhnen, dass ich da ein bisschen Anerkennung habe. Und ja, darum war das eigentlich für mich keine Option. Mhm. Und ja.
Verstehe. Und der Mama ist dann krank geworden. Magst du da ein bisschen reden drüber?
Ja, das war zu der Zeit, wo ich maturiert habe, am Sommer, so Mai, Juni 2018 einmal da. Muss auch dazu sagen, dass ich mir sicher bin, dass ich ohne sie die Matura dann nicht geschafft hätte, weil ich mir relativ schwer da habe, sicher auch mit Fußball viel im Kopf gehabt habe und alles, aber ich habe mir relativ schwer da und sie hat halt als Buchhalter zwar gearbeitet, aber sie hat, glaube ich, eine Mathematiklehrerausbildung. Und jetzt hat es mir eben so in die kaufmännischen Fächer, in der Hack, so Mathematik, Rechnungswesen und so, wo ich oft echt Probleme gehabt habe, hat es mir richtig gut helfen können. Hat mit mir oft echt stundenlang gelernt. Ich weiß noch, einmal haben wir am Montag eine Mathematik-Schularbeit gehabt und am Vortag, am Sonntag war Muttertag. Und auch da hat sie sich mit mir 3-4 Stunden hingesetzt einfach weil ihr das so wichtig war, dass ich eine gute Ausbildung genieße. Und das hat mir einfach schon richtig gesagt, hey, die liebt mich richtig, meine Mama, die hat mich richtig lieb, obwohl ich ihr das nicht immer sagen kann. Und nur zu ihr komme, wenn ich was brauche. Und das hat mir irgendwie echt gesagt, dass sie nicht auf sich schaut, sondern auf andere. Und das hat sie in alle anderen Lebensbereiche gesagt. Genau, und so ist es halt ungefähr, wo ich die Matura dann fertig gehabt habe, ein bisschen davor, hat schon angefangen, ja, ein bisschen schlecht zu gehen. Sie hat leichtes Kreuzweh am Anfang gehabt, das ist dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Da denkt man sich eigentlich noch nicht viel, wenn man Kreuzweh hat, aber das hat sich dann über Wochen gezogen. Und irgendwann war es halt so schlimm, dass sie nicht einmal mehr in einem normalen Bett schlafen können. Sie hat dann so ein Bett ins Wohnzimmer eingestellt gekriegt, das, was man wie im Krankenhaus verstellen kann. Mhm. Und da denke ich mir, wie sehr musst du Kreuzweh haben, damit du nicht mehr in einem Bett liegen kannst, weil liegen geht ja irgendwie immer. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Und dann irgendwann habe ich die letzte Prüfung geschafft, im Juni bin ich heimgekommen, dann ist sie an der Tür gestanden. Dann habe ich gesagt, dass ich eben die letzte Prüfung bestanden habe, und dann sind ja sofort über das ganze Gesicht Tränen runtergeflossen. Da habe ich einfach gemerkt, wie sehr die letzten Jahre da mit mir mitgezittert hat und auch an dem gehangen ist. Und ich habe eine Schuljahr mal wiederholen müssen, aber sie hat mich trotzdem motiviert, dass ich nicht aufhöre, dass ich dranbleibe. Sie hat mir geholfen beim Lernen, und da habe ich einfach gemerkt, wie das alles von ihr abgefallen ist auch. Und da war ich selber richtig erleichtert einmal, sie auch, aber trotzdem sind die Schmerzen nicht besser geworden, und sie, ja, verschiedenste Ärzte haben einfach nicht sagen können, was los ist. Selber macht man sich halt auch noch nicht so viel Gedanken, wenn man weiß, sie hat unter Anführungszeichen nur Kreuzweh, aber das ziemlich schlimm war. Und ja, so war da die Situation.
Wie lange hat das gedauert von Beginn der Krankheit bis zu ihrem Tod?
Ja, ihr Tod war dann ein paar Monate später. Also wie gesagt, im Juni hat es, oder so Mai, April, Mai, Juni hat es angefangen. Und so Juli, August drumherum, oder eigentlich so im Juli war es dann wieder beim Arzt, die haben es dann einmal genauer durchsucht, und dann hat der Arzt halt für uns ziemlich erschreckende und unerwartete Diagnose festgestellt. Meine Mama hat Krebs. Brustkrebs hat sie gehabt, und das hat uns natürlich ziemlich getroffen. Aber wir haben auch gewusst, Brustkrebs ist jetzt nicht wahrscheinlich der schlimmste Krebs. Also wir haben damals noch nicht gewusst, wie weit der fortgeschritten ist. Er war leider dann schon ziemlich fortgeschritten. Aber wir haben uns gedacht, Brustkrebs, der ist heilbar. Ziemlich wahrscheinlich, oft sogar. Und ja, es war nicht einfach, aber wir haben natürlich gehofft, dass das alles wieder besser wird.
Ist der Verlauf dann, oder beziehungsweise ist das dann schnell bergab gegangen mit dir?
Ja, am Anfang eigentlich nicht. Also ich habe dann auch einen Zivildienst begonnen, am 1. August bei der Lebenshilfe in der Tageswerkstätte mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und ja, das war in Bischofshofen, und das Krankenhaus, wo sie war nur da 10 Minuten entfernt. Jetzt bin ich halt oft auch nach der Arbeit jede Woche ein, zwei Mal zu ihr gefahren, und am Anfang war es noch richtig, ja, richtig gut drauf auch noch, richtig positiv gestimmt da. Sie hat auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass der Herr Jesus sie von uns, aus unserer Familie wegreißen wird. Und das habe ich mir auch nicht gedacht, weil sie eigentlich die war, die was das ganze Haus eigentlich fast geschmissen hat, auch in unsere 2 Gästewohnungen im oberen Stock. Mhm. Also sie hat so viele Sachen da, auch neben ihrer Arbeit noch 2, 3 andere kleine Jobs, weil sie so gefragt war mit ihren Fähigkeiten halt auch. Und das alles nicht fürs Geld, sondern einfach, weil sie Leute helfen wollte. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel sie da gemacht hat für andere Leute. Und genau dann war habe ich mit ihr auch noch gute Gespräche gehabt, über alles geredet. Und eine Arbeitskollegin von ihr war auch mal da, die dann haben sie auch so geredet, sodass sie sich schon wieder gefreut, wenn sie wieder zusammenarbeiten können. Und genau, aber dann habe ich halt leider jede Woche, wo ich dann wieder vorbeigekommen bin, habe ich immer gemerkt, dass es wieder ein bisschen schlechter geworden ist. Und sie hat halt leider dann halt auch Chemotherapie machen müssen. Das wollte sie eigentlich nie machen, weil sie gewusst hat, dass das eigentlich reines Gift, kann man sagen, irgendwie ist, weil das müssen sie ja eigen entsorgen und das ist, kann richtig viel anrichten im Körper und das war eigentlich das, was sie nie wollte, aber es war halt eigentlich die letzte Möglichkeit, weil wie gesagt, der Krebs schon relativ fortgeschritten war und jetzt hat sie das dann dem halt zugesagt dann und dann die erste hat es dann eh noch relativ gut vertragen, dann ist sie mal so ein bisschen krank geworden und beim nächsten Mal habe ich dann schon mit so einem Schutzanzug in ihr Zimmer rein müssen, also ich glaube, dass sie nicht zu viel Sachen abkriegt irgendwie. Und ich glaube, dass ich den Mantel falsch angezogen habe, weil ich nicht gewusst habe, wie man den anzieht. Und ja, da hat man jetzt schon gemerkt, es geht eigentlich nicht bergauf, wie wir es uns erhofft hätten, sondern bergab. Genau, so war das da.
Okay. Ist es dann der Tag gekommen, du bist gestorben? Wie war das?
Ja, also ich möchte einen Tag zurück noch gehen. Am Vortag bin ich gerade vom Training heimgefahren, weil ihr Zustand die letzten Tage relativ stabil war. Und ich glaube, in der Woche hat sie halt die Chemo auch wieder gekriegt. Und dann kriege ich einen Anruf, glaube von meinem Getti. Der, was mich normal echt eigentlich selten eigentlich anruft. Und er hat gesagt, dass sich der Zustand extrem verschlechtert hat. Von meiner Mama, dass es richtig kritisch schon ist. Und wie ich daheim war, habe ich schon ein paar Autos bei uns gesehen, weil die meisten Verwandten bei der Oma oben waren. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren, bin ich mit meinem Onkel mitgefahren und mein Bruder, ich glaube meine Schwester und mein Papa waren schon oben. Genau, und dann das Wetter hat halt natürlich perfekt zu dem Tag irgendwie passt, es hat richtig gewittert, es hat donnert, es war richtig finster, es hat geregnet, also die Stimmung, die was in der Luft gelegen ist, hat nicht wirklich Lust gemacht auf mehr oder Hoffnung gemacht, sagen wir so. Und ja, dann weiß ich genau noch, wie wir die Tür aufgemacht haben, wie wir reingekommen sind und wie ich dann da meine Mama gesehen habe in dem Zustand, habe ich sofort gewusst, dass nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis das vorbei ist. Und ich glaube, ich habe dann eine Stunde lang durchgeweint. Ich glaube, mein Papa ist fast nicht einmal mehr zusammengekommen, dass er mir Taschentücher gibt. Ich habe noch nie so viel geweint. Meine Mama hat da zwar gerade geschlafen, aber sie war halt angehängt an irgendwelche Schmerzmittel. Sie hat Wasserablagerungen in die Beine gehabt. Sie hat viel eigentlich abgenommen. Und das tut dann schon richtig, richtig im Herzen, weil wenn deine Mama, die alles für dich da hat, die letzten 20 Jahre, wenn du die dann so liegen siehst und du absolut nichts da kannst, du kannst nichts mehr da. Und ja, später an dem Abend habe ich zum Glück noch echt vom, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, von Gott ein Geschenk gekriegt. Sie ist dann noch mal kurz aufgewacht. Und dann bin ich halt hingegangen, auch nochmal, weil ich gewusst habe, oft werde ich die Chance nicht mehr kriegen. Dann habe ich halt gesagt, hi Mama. Und ich habe ja nicht gewusst, ob sie mich noch erkennt, weil sie halt ziemlich am Ende eigentlich schon war. Und dann hat sie gesagt, hi Simon. Und da habe ich mir gedacht, oh, sie kennt mich. Und das hat mir schon richtig getaugt. Dann habe ich gefragt, Mama, glaubst du, dass wir uns wieder sehen? Und dann hat sie und geantwortet, ja, sie glaubt schon. Und das hat mir irgendwie gesagt, boah, die hat Vertrauen in mich auch. Und ich habe halt so gefragt, Mama, wie muss ich tun, dass ich dann auch zu dir in den Himmel komme, wo du hinkommst. Und dann hätte ich mir eigentlich echt eine Antwort erwartet, wo ich genau dann weiß, was ich tun muss. Aber sie hat gesagt, das habe ich da oft genug gesagt, Simon. Und das hat mir irgendwie schon gesagt, und dann habe ich halt noch gesagt, dass ich sie lieb habe und sie hat auch gesagt, ich habe dich auch lieb, Simon. Und der letzte Satz, den werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch in mein Herzen tragen, weil es einfach eigentlich das Letzte war, was sie zu mir gesagt hat, dass sie mich lieb hat. Und das ist genau das, was sie mir über die ganzen Jahre gezeigt hat und auch, dass sie mich ermutigt hat, dass ich den Gott kennenlerne, den sie auch an ihrer Seite gehabt hat, Jesus Christus. Und genau. Und genau, der nächste Tag war dann nicht so cool.
Bin ziemlich ergriffen. Wenn man das so mitfühlt, was du gerade erzählt hast. Will man sich nicht vorstellen und kann man sich auch nicht vorstellen. Du hast gewusst, was deine Mama gemeint hat, wie sie gesagt hat, sie hat dir das oft genug gesagt.
Ja, weil man es oft gesagt hat, aber ich es halt nicht hören können habe. Aber anscheinend hat Gott einen anderen Plan gehabt. Wie gesagt, der Tag danach, nach dem Gespräch im Krankenhaus, wir sind halt dann wieder heimgefahren, die Nacht war Katastrophe. Ich habe bei meinem Papa im Bett geschlafen, weil ich halt nicht allein in meinem Zimmer sein wollte. Man hat so einen vollen Kopf, weil man einfach, man ist so fertig, aber man kann nicht schlafen. Und dann kämpft man sich durch die Nacht durch und dann ist irgendwann 8, 9, 10 in der Früh. Dann stehst du halt irgendwann mal auf und dann irgendwann so um 12 oder so oder um 1. Nein, wir sind dann eh noch mal ins Krankenhaus kurz vorgefahren, dann ist halt, dann hätte meine Mama an dem Tag nicht mehr reden können. Also da war, hat sie echt nur mehr geschnauft, richtig schwer und darum bin ich richtig dankbar gewesen und das kann man fast nicht anschauen, dann seine eigene Mama. Dann sind wir halt heimgefahren und am Nachmittag hat uns halt mein Papa zusammengeholt und dann hat er gesagt, der Arzt hat gerade angerufen, die Mama ist gestorben. Und auch wenn man das eigentlich einen Tag vorher schon gewusst hat, hat dann das nochmal so einen richtigen Stich ins Herz gegeben. So, die Mama ist gestorben. Die kommt nicht mehr heim, wie man es oft gehofft hätte. Und ja, so waren halt die nächsten 2-3 Wochen eine Katastrophe vor. Bloß ich habe oft beim Fenster rausgeschaut, die Autos fahren weiter, die Welt dreht sich weiter, das Leben bei jedem anderen geht weiter und selber reißt es dann im Boden unter die Füße weg.
Nach dem Tod von deiner Mama, wie ist dann bei dir weitergegangen mit der Reise zu Jesus?
Meine Reise ist weitergegangen, dass ich das da habe, das einzige da habe, was in dem Moment ein bisschen vielleicht geholfen hat, nämlich ich habe wieder auf das gehört, was meine Mama gesagt hat, dass ich beten soll, wenn ich den Herrn brauche, wenn ich Hilfe von Gott brauche. Das habe ich gemacht. Ich habe gebetet, Herr, warum lässt du so schlimme Sachen zu? Ich habe gewusst, dass du das nicht einfach so zulässt, weil du uns ärgern wirst, sondern ich habe gewusst, dass du einen Plan dahinter hast. Ich habe zu ihm gebetet, dass ich seinen Plan verstehen will, dass ich gern wissen würde, warum das passiert ist. Und ich wollte ihn näher kennenlernen. Ich habe gewusst, in der Bibel wird er richtig genau und richtig oft einfach beschrieben. Und ich wollte ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, warum er so handelt. Und ich habe gebetet, dass ich in eine Bibelstunde gehen wollte, weil so kann mir wer anderer das erklären und so kann ich mir selbst ein Bild davon machen, wie sie meine Mama und meine Schwester davor schon gemacht haben. Genau, und dann 2 Wochen später, also ich habe keinen erzählt von dem Gebet, dann kommt meine Schwester in meine Wohnung ein und sagt, der Höllviertel würde mit mir gerne eine Bibelstunde beginnen. Und das Lustige ist, ich habe den eigentlich nicht kennt, obwohl er im gleichen Ort wohnt, nur 500 Meter oder so von uns weg. Nur einen von seinen Söhnen, Julian, habe ich ein bisschen kennt von früher, von der Teenie-Stunde. Und weil da Sachen aus der Bibel erzählt worden sind, an Jugendliche oder eher noch 10, 12, 15-Jährige. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, nein, will ich eigentlich nicht. Auch wenn ich dafür gebetet habe, habe ich mir gedacht, bin ich nicht sofort aufgesprungen und zu ihm heimgelaufen, sondern ich habe mir gedacht, nein, ich mag das eigentlich nicht. Und dann hat mir meine Schwester ein bisschen gesagt, hey, mach's halt einmal, geh mal hin. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt ein, zwei Mal hingehe. Und wenn das ein Blödsinn ist oder wenn mir das nicht taugt oder wenn ich merke, das interessiert mich überhaupt nicht, dann kann ich es auch wieder lassen. Aber ich habe dafür gebetet. Und ja, dann schaue ich halt mal ein, zwei Mal hin und mache mir ein Bild davon.
Das hast du auch gemacht?
Das habe ich mir Gott sei Dank, kann man sagen, dann auch gemacht. Dann haben wir eine Bibelstunde angefangen, haben uns einmal kennengelernt in Verdl und seine Frau, die Monika. Und ja, wir haben mit dem Johannesevangelium haben wir angefangen, weil das immer sich recht gut eignet zum Anfangen, weil man einfach das Wirken und das Leben von Jesus auf der Welt bis zu seinem Tod am Kreuz einfach mitverfolgen kann. Und ja, von der ersten Bibelstunde an haben sie immer mehr Fragen auf. Da, warum, wieso ist das so? Wenn das wirklich so ist, dann müsstet ihr eigentlich so richtig viele Fragen haben sie auf. Und immer mehr und mehr. Und ich weiß nicht, wie wir oft bis 11, 12 oft gesessen sind, weil wir einfach nicht genug Zeit gehabt haben, dass wir die ganzen Sachen ausreden. Und das war halt jede Woche. Ich habe mich jede Woche wieder richtig gefreut. Am Anfang ist meine Schwester auch noch mitgekommen, dass ich halt ein bisschen Unterstützung habe. Genau, und dann ist es dann so weitergegangen. Und so ja, 2-3 Monate später hat die Bibelstunde dann auch irgendwie Wirkung gezeigt. Nicht nur, dass es mir taugt hat, sondern auch in meinem Innersten.
Du hast verstanden, was die Botschaft der Bibel ist.
Ja, ich habe immer mehr eben davor schon verstanden, was die Botschaft wirklich ist und dass jeder Mensch das persönlich annehmen muss, damit er ewiges Leben haben darf. Und ein Vers, ich glaube Johannes 3,16, ist mir da in der Bibelstunde ganz besonders ins Herz reingekupft, sage ich mal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das hat mir irgendwie so taugt, weil es einfach ganz klar gesagt hat, hey, wer an ihm glaubt, geht nicht verloren. Der hat ewiges Leben bei ihm. Und dann bin ich heimgekommen und ich habe gewusst, also davor bei den Bibelstunden war ja immer schon mein Herz irgendwie so richtig erfüllt vom Wort Gottes. Und dann bin ich heimgekommen, habe mir mein kleines Zimmer, was ich damals gehabt habe, eingesperrt, habe das Licht abgedreht und nur mein Nachtlicht aufgeschalten und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe mich bekehrt. Ich habe den Herrn meine Sünden bekannt, die mir eingefallen sind. Ich habe ihm gesagt, ich weiß, ich brauche Errettung, ich weiß, ich schaffe es allein nicht. Ich weiß, dass ich die Führung von ihm in mein Leben brauche, weil allein werde ich nicht weit kommen. Mein Leben war damals ein Chaos, mein Charakter war damals ein Chaos. Ich habe nicht gewusst, wie es weitergehen sollte. Die Familie war eigentlich auch, durch das alles ist auch nicht besser geworden. Und ich habe mein Leben in dem Moment übergeben. Ich habe ihm in dem Moment in mein Herzen aufgenommen, wie er es in seinem Wort auch sagt. Wer ihn aufnimmt, der hat ewiges Leben. Und jeder muss persönliche Entscheidung treffen und das habe ich da gemacht und ich weiß noch, unterm Beten, ich bin halt eben auf die Knie gewesen und ich habe richtig stark auf einmal zittert, ich hab eine Gänsehaut am ganzen Körper irgendwie gekriegt, ich habe halt die Augen zugemacht und irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Einbildung war, aber ich habe irgendwie ein Licht gespürt, wo ich irgendwie gemerkt habe, ich bin gerade nicht allein in dem Raum und ich habe richtig so ein bisschen eine Furcht auch gehabt in dem Moment, wie es in der Bibel oft beschrieben wird, wie Leute Jesus oder Gott begegnet sind. Und ich habe dann einmal meinen Puls angegriffen, der war, glaube ich, wie nach einem Fußballspiel. So hoch der Puls, obwohl ich nur kniert bin, da habe ich mir auch gedacht, wie geht das? Und dann habe ich ihm halt in dem Moment mein Leben übergeben, die Führung von meinem Leben übergeben. Und er hat am Schluss einfach nur Danke gesagt und ab dem Moment zu 100% gewusst, wo ich die Ewigkeit verbringen werde und dass ich jetzt das in meinem Herzen habe, was meine Mama schon gehabt hat, meine Schwester gehabt hat. Und ich von dem Tag an, glaube es war 20. Februar, Frieden mit Gott gehabt hat, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Und das war eigentlich der beste Tag von meinem ganzen Leben, kann man sagen.
Wow. Du hast ob da Frieden gehabt und hast Gewissheit auch gehabt, was du hingehst. Wie hat sich dein Leben dann weiter verändert oder entwickelt? Was, waren die nächsten Schritte?
Ja, kurz darauf habe ich nicht gewusst, was ich jetzt da sollte. Dann bin ich, glaube ich, aufs Klo gegangen, dann habe ich mein Bett reingelegt und haben wir so gedacht, so, was tue ich jetzt? Und irgendwie habe ich eine richtige Freude gehabt und bin halt dann schlafen gegangen und habe mir gedacht, so in der Bibelstunde hat der Pferdl auch immer gesagt, dass sie halt, und im Wort Gottes steht auch drinnen, dass sie Sachen ändern werden auch. Ich habe mir zuerst noch nicht gewusst, was sie alles ändern wird. Ob sie überhaupt was ändern wird oder ob eh alles jetzt gleich weitergeht. Aber Tag für Tag, Woche für Woche, bin dann einmal in die Christengemeinde in Radstadt gegangen. Da habe ich schon ein paar gekannt von meiner Schulzeit auch. Das war das eigentlich cool und in der Jugend auch. Die, was eh bei uns in St. Martina ist, die Jugend, wo sie Jugendliche eben auch treffen, um ins Wort oder in die Bibel reinzuschauen und über das zu reden. Und genau, also ich kann sagen, geändert haben sie hunderte Sachen. Ich habe, wie gesagt, das Größte ist wahrscheinlich, dass ich einfach einen inneren Frieden gekriegt habe, wie ich es davor in keiner Art und Weise gehabt habe. Nicht durchs Fußballspielen, nicht durch Freunde, nicht durch Familie, nicht durch irgendwelche anderen Sachen, was richtig Spaß machen. Ich habe einfach gemerkt, Gott und die Freude am Herrn Jesus Christus, gibt mir so eine Freude, die ich in keine Dinge finden kann. Und das gibt mir immer Freude. Das gibt mir Freude, wenn es mir richtig gut geht. Das gibt mir Freude, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Und das kann mir auch Freude geben, habe ich dann später gemerkt, wenn es mir gar nicht gut geht. Und ich bin einfach viel ausgeglichener geworden, auch wenn ich trotzdem oft mit meiner Schwester gestritten habe. Aber ich habe einfach gemerkt, der Herr verändert mein Herz, der Herr ordnet mein Leben, weil er ab dem Zeitpunkt im Mittelpunkt von meinem Leben war. Und ja, wie gesagt, mir war das Fußball plötzlich auf einmal nicht mehr so wichtig wie davor. Ich habe mir gedacht, warum ist mir das jetzt nicht mehr so wichtig? Aber das ist dann auch alles einfacher gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, Gott ist die absolute Nummer 1 in meinem Leben. Und andere Sachen machen auch richtig Spaß, aber der Herr ist die Nummer 1. Und das war dann auch cool, weil einfach das beim Fußball auch nicht mehr so erzwungen alles war wie vorher, dass wenn ich mir mal verloren habe und nicht gut gespielt habe, ich trotzdem auf die Nacht einen coolen Abend daheim haben können habe und dass ich einfach schneller damit abschließen kann. Davor habe ich mich halt oft tagelang geärgert und das war auch schon mal eine Auswirkung, wo ich gesehen habe, hey, das hat sich verändert und einfach auch meine Persönlichkeit. Davor war ich oft so eher ruhig und schüchtern und dann bin ich auch viel offener geworden. Ich habe auch mehr geredet mit Leuten, ich habe richtig gerne mit Leuten geredet. Ich bin gern unter Leuten gewesen auch. Und ja, ich habe einfach auch mit Dingen aufgeräumt, wo ich weiß, die sind nicht in Ordnung vor Gott, wie er es in seinem Wort sagt. Das, was er Sünde nennt, also alles, was nicht seinem Standard oder ja, seinem Standard entspricht, wollte ich auf einmal Sachen nicht mehr tun, die mir vorher egal eigentlich waren, weil ich mir nicht was dabei gedacht habe, aber wo ich nachher erkannt habe, hey, das ist nicht gut, das muss ich lassen und das kann ich nur mit seiner Hilfe lassen und das wird, denke ich, ein laufender Prozess sein, weil es immer noch oft Sache ist, also ein Christenleben ist jetzt nicht ein Honigschlecken, wie wir früher sagen, man braucht nicht denken, dass wenn man sich bekehrt, sein Leben in Herrn in die Hand legt, dass man dann alles auf einmal hat und der glücklichste Mensch ist, ist oft richtig zart, weil der Herr einen einfach verändern will und er weiß was, warum er Sachen zulässt da und es kann einmal nicht so lustig sein, aber wie gesagt, ich habe einfach einen inneren Frieden gehabt, den mir nichts in der Welt gegeben hat. Er hat mein Loch in mein Herz einfach gefüllt und seit dem Tag habe ich einfach einen Frieden, der allen Verstand übersteigt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Simon, hast du noch einen abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer?
Also ich möchte eben einen Vers nochmal vorlesen, den, was wir heute schon gehört haben. Was ich eingangs gemacht habe mit dem Vers aus Jesaja 55,8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und ja, in so vielen Lebenslagen hat der Herr nicht das gemacht, was ich wollte. sondern was er wollte. Und im Nachhinein betrachtet bin ich einfach nur so, so dankbar, dass er so gehandelt hat, dass er das zugelassen hat, auch das mit meiner Mama, weil er genau gewusst hat, was sich daraus entwickelt. Ich habe damals nur den Moment gesehen, den schlimmen Moment, aber er hat schon gewusst, was wird in einem Jahr sein, was wird in zwei Jahren sein, was wird in drei Jahren sein. Und dass er mich jetzt so liebt, dass er mir meine Mama für kurze Zeit wegnimmt, damit er mir ihm höchstpersönlich schenkt, ewiges Leben. Und ich denke mir oft so, er hat mir eigentlich das Wichtigste aus meinem Leben weggenommen und trotzdem hat er es geschafft, dass er mir noch viel was Besseres schenkt. Und das fasziniert mich irgendwie. Und ich will einfach auch euch Zuhörer mitgeben, egal ob ihr Jesus schon in euer Herz aufgenommen habt oder nicht. Der Herr lässt schlimme Dinge zu, das merkt man jetzt in der Zeit mit Pandemien und Kriege und so weiter. Und ja, auch die ganzen Dinge, die was wie gesagt in der Welt gerade passieren, aber er hat einen Plan, er hat einen perfekten Plan dafür und auch für dein Leben hat er einen perfekten Plan. Und ja, vielleicht klopft er gerade jetzt in der Zeit ganz fest an dein Herzenstür an und wünscht sich nichts mehr, dass du ihm auch aufmachst, dass er dir auch ewigen Frieden schenken kann. Und er wird sie dir auch sagen, wenn du einfach zu ihm redest, wenn du zu ihm betest, dass du ihn kennenlernen willst. Und ja, wie gesagt, eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus ist mit Abstand das, was einen am meisten erfüllen kann, was einen einen tiefen Frieden geben kann, den nichts in der Welt geben kann. Und ja, er hat alle Sünden der Welt auf sich genommen am Kreuz. Und jeder, der das Werk annimmt und ihm sein Leben anvertraut und Buße tut, also umkehrt, der darf eine ewige Beziehung und Gemeinschaft zu dem haben, zum Herrn Jesus. Und das ist unbegreiflich. Und abschließen möchte ich mit einem von meinen Lieblingsverse aus Philipper 4,13: Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Danke.
Ich sage danke, Simon.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, es ist mir echt eine Freude gewesen, mit dir zu reden über dieses Thema und einfach über deine Geschichte. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün@gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge wertvoll sein kann, dann teile diese gerne. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Herrn, eine gute Heimreise und dir, lieber Zuhörer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.